Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus den Tiefen des Alltags. Ich bin heute eingeladen worden hier von zwei netten Männern, sehr interessanten Männern, die interessante Aufgaben machen. Und viele werden sie schon kennen. Mo 069 M oder M069, genau,
M069,
das wollte ich eh nochmal fragen, aber ist gut. Und Anis, aka Anis Vermisstensuche.
Kaff und Garnis, genau.
Ja.
Warum heißt es aber
Und
K Anis?
K.
Später, später,
Okay,
später.
genau. K. Anis Vermisstensuche und meiner Wenigkeit Crime Talk. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du uns
Schön, dass du
eingeladen hast.
am Start bist.
Und ja, eine relative spontane Sache. Und wir machen heute kein klassisches Interview, wie man das vielleicht von meinem Podcast kennt, sondern es wird wirklich eine lockere Talkrunde. Ich würde vorschlagen, wir machen einfach so, wie es uns wirklich in den Kopf kommt. Fragen, wenn ich eine Frage an dich habe oder an ihn habe und ihr es auch beantworten wollt, könnt ihr ganz normal beantworten. Wenn ihr sagt, ah, lass mal die Frage, machen wir eine andere, auch kein Problem. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir heute los.
Let's go.
Let's go.
Let's go.
Ja, ich würde erstmal sagen, so, ich habe mit Anis ja schon ein bisschen länger Kontakt. Dich kenne ich ja eigentlich nur von TikTok, ne? Im Prinzip, auch wenn wir aus der gleichen Stadt sind, ja? Und wahrscheinlich auch bestimmt irgendwo Berührungspunkte irgendwo miteinander haben, ne? Ich sag immer, man sagt Großstadt, aber für mich ist es eine Kleinstadt, ne? Jeder kennt irgendwo jemanden, der jemanden kennt. Und ich würde es Offenbach nicht außen vor lassen, ja? Über die letzten Jahre gibt es,
Aufpasse.
genau, gibt sich, glaube ich, Frankfurt und Offenbach mittlerweile gar nichts mehr, ja? Also von. Wenn es über unser Thema geht, was Crime betrifft, glaube ich, bis auf den Bahnhofsviertel ist dann Offenbach auch ein heißes Pflaster. Ich sag mal, die letzten 20 Jahre auf alle Fälle. Davor kann man immer noch sagen, ja, bestimmte Randgebiete. Meine Frage als erstes vielleicht, wie kamt ihr irgendwie in Connection miteinander?
Ja, einfach. Jürgen und ich hatten live gehabt und da wurde ja eine Person im Bahnhofsviertel vermutet. Und ja, und dann haben wir so viel gehört von ihm, auch Jürgen, und da haben wir gesagt, Moment mal kurz, fragen wir den nochmal an, ob er da was machen kann für uns. Ja, und keine
Eben.
Minute später, weil die Community von ihnen sind ja auch da drinnen, oder bei uns drinnen besser gesagt. Ja, und sind dann sofort zu ihm gegangen. Die sagen dann halt immer Bescheid. Er kam dann direkt hoch, wir haben ihm das dann erklärt. Und was man sagen muss ist, also manchmal denke ich mir, wenn manche Leute hochkommen, die sind so, ne, so, oh krass und dies und das. Nee, er war wirklich oben, um zu helfen, und er hat dann direkt 5 Minuten, 10 Minuten später ist er dann auf der Suche gegangen. Und die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, dass er auch persönlich auch Minderjährige auch gefunden hat, ne, im Bahnhofsviertel. Das ist
Okay.
ja nicht einfach so, er geht jetzt da raus und ja, ich halte mal meine Augen mal so offen. Ja, sagt er immer so, aber die gehen da richtig in der Suche. Und was ich da in der Vergangenheit auch gesehen habe, mit Polizei sogar, das hin und her und dann mal anrufen. Manchmal war ich auch erschrocken. Da steht er da, hat die Person da drinnen vermutet, war auch dann drin im Hotel, und er ruft da die Polizei an. Und die brauchen dann was, eine Stunde, bis die kommen. Und er steht dann da mit seinen Leuten dann wie Security und warten, hoffentlich kommen die jetzt nicht gleich runter und haut ab nochmal. Weißt du, was ich
Ja.
meine? Und das hat mich halt irgendwie halt fasziniert, und sein Team und vor allem die Community, die ist mega. Und dann haben wir gesagt, ey, nee, mit dem muss ich die Hand reichen. Na,
Nice.
und dann haben wir das halt auch getan. Und guck mal, bis heute ist es auch so geblieben.
Wie lange ist es jetzt her?
3 Jahre?
3 Jahre schon.
Ich glaube, 2 Jahre würde ich mal schätzen.
Zwei Jahre?
Zweieinhalb,
Ja. Ja, so
zweieinhalb. Zweieinhalb, genau,
zweieinhalb,
kommt hin.
ja.
Also die erste
Okay.
Zeit auf TikTok, wo ich auf TikTok bin. Ich bin ja seit circa 2,5 Jahren auf TikTok.
Okay.
Genau, davor habe ich ja auf Instagram gestreamt.
Rein auf Instagram?
Ja.
Okay.
Also erstmal ein halbes Jahr auf Instagram.
Okay.
Und dann irgendwann mal später auf TikTok, weil man dadurch mehr Reichweite generieren kann. Und auf Instagram erreichst du nur deine Follower, und auf TikTok halt mehr als nur deine Follower. Kommen ja
Ja.
noch welche, wenn du in der For You bist und vorgeschlagen wirst.
Ich bin ja aber generell immer auf TikTok bzw. auf Insta jahrelang halt aktiv gewesen, vorher Facebook, klar. Ne? Die Crime Bubble auf Insta existiert überhaupt?
Eigentlich hatte ich nie was damit eigentlich zu tun gehabt, um ehrlich zu sagen. Seitdem jetzt mit Anis und Jürgen ein bisschen mehr, also was heißt Crime halt, die vermissten
Ja,
Sache
ja.
oder hat das alles, was damit zu tun hat. Ansonsten hatte ich ja immer mein ja, Sucht- und Obdachlosigkeit-Thema. Natürlich gab es immer wieder Eltern, die sich vorher schon bei uns gemeldet haben, bevor ich es mit den beiden gemacht habe.
Ja.
wo immer wieder Kinder gesucht werden, weil der Bahnhofsviertel ist halt so ein Magnet in den letzten Jahren geworden für Jugendliche, die halt wild unterwegs sind und da halt im Bahnhofsviertel halt einiges finden für sich selber, sodass sie auch stecken bleiben. Und durch meine Vergangenheit, durch meine Beziehung da, ist es für mich halt ein Kinderspiel, wenn da wirklich jemand unterwegs ist, die auch zu finden. Ist egal, ob die in irgendeiner Wohnung, Hotel, Kneipe, Bar ist, die holen wir dann immer raus, wenn die da ist, auch die Person.
Genau, ich würde auch gar nicht irgendwie Fragen zu stellen oder dass ihr euch vorstellt. Ich denke mal, die meisten in meiner Community kennt euch sowieso und deswegen ist da jetzt nicht so, ich sage, was machst du denn eigentlich, deine Aufgabe, ne? Wir kommen da vielleicht später nochmal auf einzelne Punkte drauf zurück. Hattest du vorher schon Berührungspunkte aber mit Anis durch Zufall oder kam es erst dann zustande, als er dich dann über die Trovatos sozusagen, über Jürgen,
Im Live genau, bei mir,
wenn wir über Jürgen reden, dann meinen wir die Jürgen Trovatos, für die Leute, die das vielleicht nicht wissen. Und hattest du Berührungspunkte zu den Trovatos vorher schon?
So richtig kontaktmäßig nicht. Man kannte die natürlich durch den Fernsehen damals.
Ja, ne, RTL.
Mal, und ja, ehrlich, habe ich auch mal ab und zu natürlich. Mal gerne geguckt.
Wer nicht, wer würde lügen, wäre es meistens nicht.
Genau, korrekt. Ja. Aber ich selber bin keiner, der jetzt so viel auf TikTok unterwegs ist und Lives anguckt, weil ich ja genug unterwegs bin wegen meinem Projekt. Und TikTok habe ich erst seit meinem Projekt. Davor hatte ich gar keine Berührung sogar mit TikTok gehabt.
Okay.
Ja, Jürgen von Fernsehen, ja. Und am den Tag habe ich halt beide kennengelernt. Und seitdem halt.
Krass.
Vorher leider nicht.
Nein. Krass, auch nicht. Okay, krass. Genau. Okay, ja gut. Ist so ähnlich wie bei mir, sage ich jetzt mal. Meine Berührungspunkte auf TikTok waren wirklich Katzenvideos.
Ja.
Und sage ich mal, durch meine Musik und so, das ein bisschen Promo machen. Ne? Hauptding war YouTube und Insta. Und durch wirklich einen blöden Zufall, wie man so schön sagt, Ende letzten Jahres, Oktober, November, Dezember, so drum, scroll ich und sehe einen Live, der einen True-Crime-Fall gemacht haben, sprich gerade den Tristan-Prübach-Fall gemacht habe, habe ich den Anis und noch zwei, drei weitere gesehen, die da gerade dieses Live machen und auch in Höchst vor Ort waren. Und dann bin ich natürlich hängen geblieben und denke mir so, sowas geht? Sowas geht auch auf TikTok?
Ja,
hier sind doch nur Kiddies, interessiert es die so, diesen Fall? Weil auf Insta habe ich sowas gar nicht gesehen. Ne, da, wenn dann machen irgendwelche Künstler, Komiker, also Comedians, Musiker machen Lives oder vielleicht Spaß-Lives oder die gehen einfach nur so, aber wirklich themenbasierte Lives kannte ich vorher gar nicht und auch nicht auf TikTok. Wenn man gescrollt hat, sieht man, okay, es gibt Matches, ne, wo man anscheinend Geld verdienen kann, hin und her und ansonsten, ja, eine Plattform, wo man Videos, lustige Videos oder alles mögliche an Videos posten kann.
Und auf Twitch? Und, bist du auf Twitch?
So. Twitch, ich glaube, da läuft, würde es auch nicht in diesem Ausmaß laufen, wie wir es auf TikTok haben, glaube ich. Ich habe eine Zeit lang Twitch, natürlich ist die Plattform, würde ich sagen, eher sowieso bekannt für Gaming. Ne? Über die Jahre, durch die ganzen Hip-Hopper, die da auch ihre Streams gemacht haben, kann man da auch in die Reaction-Bubble gucken. Die Leute tummeln sich da auch sehr viel rum. Aber ich glaube wirklich, vom Content her, was Vermisstenfälle, Bahnhofsviertel, Drogen, Suchtkranke, Obdachlose. Ich glaube, das ist zu hart für Twitch. Würden wir wahrscheinlich öfters gebannt werden oder gesperrt werden, die Streams. Oder
Härter als TikTok, meinst du?
Ja.
TikTok ist ja schon hart genug, um ehrlich zu sagen.
Ja. Bei Twitch ist es aber auch, was Rauchen betrifft und so, sind die jetzt lockerer geworden. Mhm. War eine Zeit lang aber genauso wie TikTok. Ich glaube, man müsste, ich denke mal, da gibt es auch kein richtig oder kein falsch. Man muss ausgucken, wo auch die Audienz auf oder die Leute, die auf YouTube Sachen schauen, die sind zumindest weniger auf TikTok rum. Das heißt, wenn einer sich auf TikTok unseren Lives anschaut, oder ne, deswegen präsentiere ich auch viele Podcast-Folgen auch exklusiv erstmal in Lives auf TikTok, bevor ich es dann auf YouTube poste, eine Woche später, weil die meisten hängen nicht auf YouTube ab. Die hängen dann auf ihre Plattform. Das sind wirklich verschiedene Bubbles, die es da gibt. Und bei bestimmten Sachen sollte man einfach so viel wie möglich natürlich mitnehmen, um die Reichweite in diesen Themen natürlich groß zu machen. Aber nicht auf Teufel komm raus. Ich habe mich für Crime Talk entschieden, nur auf TikTok und auf YouTube zu sein. Kein Insta, kein Twitch, kein X, keine Ahnung, was es alles gibt. Ne? Mich wirklich auf diese zwei Plattformen zu konzentrieren. Und wo ich der Meinung bin, dass du da am meisten an Menschen, die auch diese Interessen eventuell haben könnten, oder sich anzuschauen, ja.
Wie siehst du es mit Facebook? Da findest du ja halt eine ganz andere Altersgruppe, wie zum Beispiel auf TikTok. Und ich würde mal sagen, wir drei machen halt genau diese Art von
Habe ich auch lange überlegt, nachdem ich oder nachdem wir damals mit der Musik von Facebook auf Insta gewechselt sind. Den Zug haben wir eigentlich auch viel zu spät mitgemacht, auch viel zu lange auf Facebook hängen geblieben. Da hat man schon seine Community aufgebaut und so. Ich sehe die ganzen Gruppen, die da gemacht werden, diese Crime-Gruppen oder diese Two-Crime-Fälle, die es da auch thematisiert werden. Für mich ist es, ja, aber ich halte von Facebook in diesem Bereich nicht viel, bin ich ehrlich. Dadurch, dass man eher nur kommentieren kann, auf Sachen, ja, nichts irgendwie richtig Eigenes machen. Nicht richtig mit der Community irgendwas richtig aufbauen. Ne? Da kann ich auch eine Telegram-Gruppe aufmachen und da auch Fälle präsentieren und diskutieren lassen. Ne? Dafür brauche ich keinen Kanal auf Facebook, sage ich jetzt mal. Für Leute, die es wirklich interessiert. Und klar, die Zielgruppe, die Hauptzielgruppe auf Facebook ist immer noch 50 plus. Also die Hauptzielgruppe. Die Hauptzielgruppe, die ist jetzt mittlerweile 50 plus. Genau, 50 plus. Okay, ja, klar. Genau. Die zweite ist dann 35 bis 45 ungefähr. Deswegen, aber ich sehe es auch und das hat mich vorher, oder ich war geblendet und getäuscht und ich dachte, ich gehe auf TikTok, weil ich weiß, dass das Thema hart ist, aber ich will auch am besten 14, 15, 16-Jährige erreichen, um sie auch damit schon sensibilisieren. Klappt so gut wie gar nicht, weil ich einen 18er Stream meistens mache, weil der Content einfach zu hart ist. Ja. Aber ich sehe, dass auch 50 plus sehr große Zuhörerschaft auf TikTok. Auf TikTok?
Ja, ja.
Das war mir vorher nicht bewusst. Ich habe echt gedacht, das ist eine junge Audience. Und in den letzten halben Jahren, seitdem ich im Prinzip offiziell auch auf TikTok bin mit meinem Kanal, ja, extrem. Und ja, da lasse ich mich auch gerne eines Besseren, ne, belehren. Ja, auch wenn man sagt, jetzt auf Facebook ist auch die Bubble sehr groß, oder wenn du sagst, auf Insta sollte man auch versuchen, weil die Leute hören da auch zu. Klar. Kann man es probieren. Ne?
Was heißt auch da versuchen? Also du hast ja eigentlich nicht viel mehr Arbeit. Du hast ja, du konzentrierst dich ja auf zwei Plattformen. Ne? Aber ich bin halt der Meinung, wie Facebook, wie Insta, wie andere Plattformen, die kannst du einfach die Sachen, die du auf deinen Hauptplattformen hochlädst, einfach auch da hochladen.
Gebe ich dir vollkommen recht.
Also ich meine, du hast eigentlich nichts zu verlieren und dann tust du auch hinzufügen, dass du dann auf TikTok live bist, so dass sie dann auch
weitere Werbung im Prinzip, ja.
Accounts vielleicht machen für TikTok und kommen dann auch da rein, ja.
Und wenn du die Zeit nicht hast, zum Beispiel ich habe eine Dame aus meinem Team, die Aufgabe gegeben, mein Facebook zu übernehmen.
Zum Beispiel.
Und, genau, sie nimmt von meinen Stories auf Instagram, meine Videos auf TikTok, meine Beiträge hier mal da, nimmt sie immer wieder was raus und tut es auf Facebook hochladen.
Okay.
Und so erreicht man halt dann auch
noch mehr.
Nicht viel, aber die einen und anderen auch noch dazu, auf jeden Fall. Erstmal jetzt so, wer weiß, was in den nächsten Jahren so...
Klar, was die nächsten Plattformen sein werden, was sich verändern tut, klar. Nee, ist auf alle Fälle, gebe ich dir recht, das werde ich wahrscheinlich auch fürs neue Jahr dann in Angriff nehmen, wenigstens noch zwei oder eine weitere Plattform, was jetzt...
Das musst du nicht mal du machen, vielleicht hast du da auf dein Team, weißt du,
genau,
was ich meine? Wenn du die Zeit vielleicht nicht hast.
Richtig, ne? Aber wie du sagst, im Prinzip ist es ja...
Kannst du verlieren.
Ist auch kein mehr, große Mehrarbeit, als wenn, genau, ne, ist ja nicht so, dass du überall live gehst, ne? Das stimmt, ja.
Du musst halt nur, was wichtig ist, jetzt zum Beispiel auf TikTok, wenn du da was hochlädst, dass du da erstmal auf den anderen Plattformen ein paar Tage wartest, bis du das da hochlädst. Weil TikTok erkennt das, dass du es woanders hochgeladen hast und dann kriegst du die Reichweite nicht.
Okay, also da muss man sich auch wieder damit befassen.
Ja.
Das ist bestimmt so sagen. Ja, das Social Media Game ist ein hart umkämpftes Game und es ist zwar nicht das Hauptding, um was es uns geht, aber dadurch, dass unsere Themen sehr wichtig sind, auch für die Gesellschaft wichtig ist, ist man natürlich darauf bedacht, viele Menschen zu erreichen und auch die Augen zu öffnen und zu sagen, ey,
aufzuklären
und auch das Stigmata wegzukriegen. Obdachlose sind schlechte Menschen, Suchtkranke sind schlechte Menschen.
Nein.
Das muss einfach weg aus der Gesellschaft, weil man kennt die Geschichten dahinter nicht. Du weißt nicht, warum der Mensch obdachlos ist. Man weiß nicht, warum der Mensch suchtkrank ist. Und wir aus Frankfurt wissen es ganz schnell, ein Tag Party aus einer anderen Stadt und nie wieder vom Hauptbahnhof weggekommen. Ne? Und ich denke mal, du kannst davon ein Lied singen, du bist da tagtäglich unterwegs. Und vielleicht kannst du aber, ich habe einiges, ne? Du bist ja schon öfters in verschiedenen Formaten gewesen oder wurdest interviewt oder wurdest gefragt. Und ich würde da, hab natürlich eines bekommen, du hast auch öffentlich öfters mal gesagt, dass du selber im Bahnhofsviertel Drogen verkauft hast, bevor du mit diesen ganzen Projekten und so angefangen hast. Aber vielleicht kannst du nochmal deine Vergangenheit generell kurz mal für mich persönlich, das interessiert mich nicht, ne? Also es geht nicht um die Community, die das eventuell auch interessieren könnte, es ist wirklich mein persönlicher, dieses Format, was wir hier heute machen, also aus den Tiefen des Alltags, da treffe ich mich im Prinzip mit Menschen, die ich interessant finde. Und nicht, weil es ein Thema ist, wo es einfach in die Öffentlichkeit getragen werden muss, sondern ich unterhalte mich lieber bei diesem Format gerne mit Menschen, die interessante Sachen machen oder vielleicht auch interessante Geschichten zu vermelden haben. So wie im Prinzip bei dir, selber Zocker, Spieler, wie du gesagt hast, ist ja auch eine Krankheit. Ne? Darf man auch nicht vergessen, Spielsucht ist eine Krankheit. Und hast du da, also meine Frage wäre, hast du dadurch überhaupt mit dem Dealen angefangen?
Die Spielsucht hat mich da hingetrieben.
Ja?
Ja, zu der Kriminalität. Bevor ich gedealt habe, habe ich auch die einen anderen Sachen gemacht. Da war ich erstmal mit 18 Jahren spielsüchtig geworden durch einen Kollegen, der mich in die Spielhalle mitgenommen hat. Mhm. Was mich dann auch direkt fasziniert hat, die Spielhalle mit den Geräuschen, mit den Lichtern und wie bei den meisten auch das erste Mal gewonnen. So hat der Teufel mich direkt an die Hand gehabt. Hat mir gefallen, mit ein paar Euros großes Geld zu machen, ein paar hundert Euros gemacht. Ja, und das wurde dann halt nicht nur einmalig gewesen, sondern dann wöchentlich und dann täglich, sodass ich mich dann komplett da verloren habe, sodass ich dann auch die Schule geschwänzt habe und meine alten Chefs beklaut habe, um zu zocken zu können. Ja, und das ging viele, viele Jahre, sodass ich erstmal normal gearbeitet habe und dann nach dem Feierabend immer gezockt habe, erstmal immer das Geld verloren habe, was ich verdient habe, so bis ich ein Limit erreicht habe, wo ich ein bisschen mehr gezockt habe und das normal verdiente Geld mir nicht mehr ausgereicht hat und ich dadurch kriminell geworden bin, Familie, Freunde betrogen, belogen, beklaut und das ging auch viele, viele Jahre hin und her. Natürlich währenddessen auch eigene Pokerveranstaltungen gemacht, wo ich auch einen Namen aufgebaut habe in der Poker-Szene, in der Zocker-Szene. Und da ging es mir auch zeitlang sehr gut, mal sehr schlecht. Als Zocker hast du mal heute 20.000, 30.000 in der Tasche, dann hast du zwei, drei Tage nicht mal 8 Euro für die Zigaretten. Mhm. Und dann hast du mal ein paar Wochen später wieder ein bisschen Geld, weil du natürlich immer auf dumme Gedanken gekommen bist, immer auf Geld gekommen bist, wenn du es einmal, ja, einmal den Dings, wie nennt man das?
Die Hemmschwelle, die
Hemmschwelle, genau. überschritten hast,
dann ist dir alles scheißegal, jeder Mensch ist dir scheißegal, dann läufst du, nicht wortwörtlich, aber über Leichen und Gefühlen und Leben von anderen Menschen ist dir scheißegal, es ging dann nur um deine Sucht zu befriedigen, was sich dann halt, es ging nie um Geld, Geld habe ich auf der Straße gemacht, es ging eher halt, das hat mich so ein bisschen, ja, hat mir ein bisschen die Wärme gegeben, hat mich glücklich gemacht, da habe ich meinen Frieden gefunden, da habe ich meine Ruhe gefunden, so meine Probleme waren in der Zeit auch gar nicht in meinem Kopf, sondern war da halt, hat ein Date gehabt mit meinem Automat oder mit der Sportwetten, war der erste und der letzte, der im Laden immer drin war meistens, so war mein Tagesablauf gewesen, ja, und es ging dann halt so gut, bis ich dann mir großes Geld ausgeliehen habe von Krediteien, die man nicht als Freunde haben möchte, und das war über 100.000 Euro. Und da musste man halt jeden Monat 10% zurückzahlen. Das heißt, bei 100.000 Euro musst du am 1. 10.000 Euro Zinsen bezahlen, plus die 100.000, was du dir ausgeliehen hast. Schaffst du die 100.000 nicht zu bezahlen, dann musst du die Zinsen bezahlen, so hast du noch einen Monat Zeit, um 10.000 Zinsen und nochmal 100.000 und die 100.000 zu bezahlen.
Hast du einen endloser Kreis, den du eigentlich, eine Spirale, wo du kaum rauskommen kannst im Prinzip, ne?
Genau. Das ist der Teufel, so sich so das Geld auf diese Art und Weise sich auch auszuleihen, was man selber nicht hat. Mhm. Und dann hast du erstmal viele, viele Monate nur die 10.000 bezahlen können.
Also nur die Zinsen im Prinzip, genau. Aber die Schulden sind ja trotzdem noch da.
Wo du am Ende des Tages sogar das Geld schon zurückgezahlt hast, aber nur als Zinsen.
Klar.
Ja. Weil du es auf einen Schlag nie geschafft hast. Mhm. Ja, und dann bin ich aber, wurde ich so unter Druck gesetzt, weil ich halt nicht mehr dieses Geld bringen konnte, wie sonst in der Vergangenheit. Ja. Und hatte dann Druck gekriegt, wie ich auf eine Waffe auf den Kopf gehalten bekommen habe. Ich wurde entführt und ja, Druck gemacht halt. Ne? Und dann ist mir nichts anderes übrig geblieben, erstmal abzuhauen, erstmal so ein bisschen darüber nachzudenken, was hier gerade abgeht und wie es weitergehen soll. Mhm. Dann war ich in Holland gewesen für ein halbes Jahr. Okay. Kam dann irgendwann mal zurück und dann wurde von einem Kollegen mir dem Frankfurter Bahnhofsviertel gezeigt, weil meine Geschichte war ja bekannt gewesen in Frankfurt, dass ich von vielen Menschen auch gesucht worden bin, die denen ich Geld schulde und ihr Geld zurückhaben wollten. Und da wollten wir sozusagen damit helfen, dass ich da gutes Geld verdienen kann und das abbezahlen kann, mich freikaufen kann. Nur das Problem war, dass ich ja immer noch spielsüchtig war. Und das Geld, was ich da verdient habe, und ich habe nicht wenig Geld verdient, 1000, 1500 Euro am Tag, die habe ich am selben Abend auch wieder verzockt. Und so war ich wieder in einem Teufelskreis gewesen. Das ging ja halt auch ein paar Jahre gut. Ich habe auch im Bahnhofsviertel gelebt, in verschiedenen Hotels. Ich habe alle 3 Monate ein neues Hotel gehabt, wo ich mit anderen Namen mir ein Hotel gemietet habe. Ich habe 5 Zimmer immer genommen, ein Zimmer für mich, wo ich da gechillt habe und ja, gelebt habe sozusagen. Ein Zimmer, wo mein Geld und mein Material war, also so mein Bunker. Mhm. Und 3 Zimmer, wo ich meine Läufer da schlafen gelassen habe. Ja, die dann immer morgens zu mir gekommen sind, Material bekommen haben. Die haben meistens immer 5 Gramm bekommen und wenn die fertig waren, haben die neue 5 Gramm bekommen. Und jeder hat von denen so durchschnittlich am Tag 20 bis 50, 60 Gramm am Tag weggemacht. Ja, und das ging dann halt so gut, so lange gut, bis ich auch selber gemerkt habe, dass ich da ein komisches Gefühl hatte, observiert werde. Also, ich weiß nicht, ob es Paranoia war oder nicht. Und ich dann erstmal aus dem Fahren von der Bahnhofswelt erstmal raus war und außerhalb mir eine Wohnung gesucht habe, auch nicht auf meinen Namen, sondern auf einen anderen Namen. Und ja, und da hatte ich auch recht gehabt. Ich wurde 6 Monate lang observiert. Die haben auch herausgefunden, wo ich gewohnt habe. Und dann kam der Tag, wo sie dann bei mir zu Hause einmarschiert sind abends und mich dann auch mitgenommen haben und auch im Bunker und dann vor den Haftrichter korrekt. Mhm. Und der hat mich dann in U-Haft reingesteckt, hat dann damals, saß ich 6 Monate in U-Haft, habe meine Hauptverhandlung bekommen gehabt, habe 3 Jahre bekommen, dürfte nach einer Woche raus mit 15.000 Euro Kaution, Reisepassabgabe und musste mich jeden Montag bei der Polizei melden. Genau. Und genau, dann bin ich in Berufung gegangen. In der Berufung sind die bei mir um ein halbes Jahr runtergegangen. Mhm. So hatte ich so fast 2,5 Jahre gehabt. Da ich ja auch 6 Monate in U-Haft war, hatte ich noch eine Reststrafe unter 2 Jahre gehabt und ich konnte ja im Gericht nachweisen, dass ich das ja wegen meiner Sucht gemacht habe und dürfte dann die Reststrafe in der Therapie machen. Oder beziehungsweise nicht die Reststrafe, sondern dürfte dann Therapie anstatt Knast.
Also Richard, die Berufung hat sich darauf, also ihr habt die Berufung gemacht und die Aussage von für die Berufung war, dass ich gemilderte Strafe bekommt, weil es ja eine Krankheit ist. Ne? So, nee,
oder nein, also auch in der Hauptverhandlung war es
Thema?
War es ja bewiesen, dass ich es wegen meiner Sucht gemacht habe. Ja. Aber ich habe in der Hauptverhandlung eine Sache nicht zugegeben, was ich wirklich nicht getan habe, ja, wirklich nicht. Und ich bin auch ehrlich, so, ich habe sogar viel mehr gemacht, aber das, was die mir unterstellt haben, habe ich nicht getan. Und das habe ich auch natürlich nicht zugegeben. Und das haben die halt nicht geglaubt. Aber es war wirklich die Wahrheit gewesen.
Und daraufhin die Berufung angelegt.
Dann war ich in Berufung gewesen, weil ich allgemein halt damit nicht zufrieden war. Ja. Und in der Berufung habe ich dann etwas zugegeben, was ich nicht gewesen war, weil der Anwalt es mir vorgeschlagen hat, so könnten wir dann auch nicht mehr, dann müsste ich nicht mehr in den Knast, dürfte ich dann eine Therapie machen, dann wäre ich auch frei.
Okay.
Genau.
Und so habt ihr den Deal dann auch abgeschlossen?
Genau. Was heißt Deal? Also ja.
Ist so wie
genau, ja,
klassisch
genau.
Deal, wie man in Amerika einen Film kennt, ne? Hier, sowas existiert eigentlich nicht in Deutschland. Also ein Richter darf keine Deals eingehen hier in Deutschland gesetzlich, aber die Staatsanwälte können das machen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie weit die Staatsanwaltschaft da mit deinem Anwalt, ne, geredet hat und dadurch, also warst du im Prinzip das halbe Jahr in Untersuchungshaft und danach
7 Monate, genau.
7 Monate, genau. Und danach im Prinzip direkt eine Therapie. Geschlossen oder wie?
Also da war ich erstmal draußen gewesen, nicht direkt von Gefängnis in Therapie. Ich war sogar noch ein Jahr draußen gewesen.
Oh, okay.
Genau, wegen der Berufung. Ich habe ja draußen auf die Berufung gewonnen, ich habe ja meinen Reisepass abgegeben und alles drum und dran, dass ich nicht abhaue.
Ein Jahr hat es gedauert.
Nein, die Berufung war ungefähr 6 Monate später gewesen,
ja,
und dann war ja klar, dass ich nicht mehr in den Knast gehen muss, sondern in Therapie, und dann musste ich mir eine Therapie besorgen, musste ich eine Kostenzusage auch beantragen und so weiter.
Nach der Berufung, Pass wurde, hast du wieder zurückbekommen?
Genau.
Und bist dann direkt, oder wie kurz danach musstest du dann die Klinikaufenthalt antreten?
Ja, ich brauchte natürlich erstmal eine Therapie, beziehungsweise die habe ich auch nicht, also ich habe mich nicht so richtig gekümmert. Ich bin so ein bisschen Chaot, ne? Wenn es um so Papiersachen geht und alles drum und dran. Und ja, und ich habe es alles auf letzte Sekunde gemacht, dass ich, und dann musste ich hatte 2 Wochen Zeit gehabt, einen Therapieplatz zu besorgen, oder ich musste in den Knast. Und ich hatte gar nichts gehabt. Ja, und dann anstatt in einer Therapie war ich in einer Übergangseinrichtung. Das ist eine Richtung, wo du auf eine Therapie wartest und da wird auch halt Therapie, Arbeitstherapie, Arbeitsstunden auch mitgemacht. Das ist auch Paragraph 35. Und da bin ich da schnell reingegangen, da habe ich schnell einen Platz bekommen, weil dann mit der Kostenzusage ist da auch ein bisschen leichter ist. Und das habe ich dann den Richter geschickt, dass ich jetzt da gerade drin bin und von da aus dann in eine Therapie gehe. Und dann waren die okay damit gewesen. Da war ich 3,5 Jahre, 3,5 Monate drin gewesen. Und dann war ich noch 3,5 Monate in einer geschlossenen Therapie gewesen. Aber was heißt geschlossen? Man dürfte natürlich auch raus, mal einkaufen gehen, in die Stadt fahren, so nach der Zeit, nach 2, 3 Wochen.
Aber zum Schlafen wieder rein.
Weil, nein, da, genau, da
Richtig.
habe ich geschlafen.
Wie freigangmäßig so, ne?
Genau, korrekt. So nach deiner Arbeit, weil du warst ja Arbeitsstunden, ich war da im Gartenbereich zum Beispiel gewesen. Dann hast du deine Therapiestunden gehabt, einzeln oder in der Gruppe. Und wenn du damit alles fertig warst, meistens so zwischen 16 und 17 Uhr, dann hattest du frei gehabt, dann konntest du rausgehen, machen, was du wolltest.
Cool. Und das ging dann insgesamt nochmal dann 3 Monate nochmal.
3,5 Monate, genau.
3,5 Monate.
Genau, also war ich sozusagen 7 Monaten Haft und 7 Monaten in der Therapie. Ja, und dann war ich auch komplett raus und dann hatte ich 3 Jahre Bewährung.
Bewährung. Bist du jetzt weg?
Wir sind weg, ja.
Sind 3 Jahre vorbei.
Letztes Jahr im März, seit letztes Jahr im März.
Sehr gut, sehr gut. Ja, und dann, wie lange nach der ganzen Sache, sag ich mal, das ist jetzt 3 Jahre her, wie lange nach der Sache hast du direkt mit deinem Projekt angefangen?
Also das Projekt hatte ich ja schon vorher im Kopf gehabt, dass ich auf Social Media gerne was machen wollte. So wie es jetzt gerade genau ist, das kam so nach der Zeit, so hat man einen Plan gehabt, aber ja, nach der Zeit so das erneuert, verbessert den Plan. Und ja, bevor ich am 1.4.2022 mein erstes Video hochgeladen habe, würde ich schon sagen, dass ich 2, 3 Jahre lang vorher an dieses Projekt gearbeitet habe im Hintergrund, an mir gearbeitet habe, es gelernt habe, was es hier bedeutet, in der Öffentlichkeit zu stehen, weil ich eigentlich damit absolut gar nichts zu tun hatte. Sogar im Gegenteil, ich war anti-Videos, Bilder oder irgendetwas. Ich hatte ja
Auch
ein
einen
anderes Leben gehabt.
triftigen Grund, warum auch, ja
Genau,
klar.
ja, war ich nicht der Typ
War es ja
dafür.
Kontra,
Man
ja klar.
musste sich schützen vor der Polizei,
Richtig.
vor der Öffentlichkeit mit dem, was man da macht. Ne? Man hat halt leise gegessen. Und genau, das habe ich alles gelernt und ja, bis ich dann da bereit dafür war. Auch bereit dafür war, mit meinem Gesicht in die Öffentlichkeit zu gehen und dazu stehen, was ich in der Vergangenheit gemacht habe und was ich vorhatte. Ja, und das war natürlich am Anfang erstmal so, okay, was will er? Man hat mich erstmal nicht so richtig ernst genommen. Man hat auch nicht gedacht, vielleicht, dass ich das so lange auch durchziehe und auch so dranbleibe, halt mein Content nicht zu ändern. Man kennt ja auch viele Menschen, die hier einen auf erstmal was Gutes tun wollen, um Menschen zu erreichen, um das wahre Gesicht zu zeigen. So, ich
Früher
bin
oder
halt,
später, meistens,
genau,
ja.
ich bin halt der Meinung, dass bei mir immer mehr sogar von Hilfe kam und mehr angeboten habe. Und ja, und dann kann ich jetzt sagen, so nach fast 4 Jahren sind wir jetzt bald fertig mit der Vereingründung. Jetzt in den nächsten Wochen, inshallah, ist es durch. Und kann sagen, dass durch das Projekt, durch die Öffentlichkeit, durch Social Media, durch mein Team, durch meine Community, meine Therapie geworden ist. Also das hat mich jetzt 4 Jahre lang auch spielfrei gehalten. Ich war in der Therapie gewesen, aber nach der Therapie habe ich trotzdem gezockt, bis kurz vor mein erstes Video hochgeladen habe und ich etwas für mich in dieses Projekt gefunden habe, was ich damals beim Zocken bekommen habe. Ja.
Diese Glücksgefühle, man nennt das ja dieses Dopamin, was es ausgeschüttet hat, das Spielen, das Zocken, das Kribbeln, dass gleich der Jackpot kommen könnte, hast du jetzt durch diese Aufgabe, ne? Diese Glückseligkeit zu wissen, du hast Menschen eventuell, ob es jetzt ein Therapieplatz war, ob es eine warme Mahlzeit ist oder ein paar Schuhe vielleicht, ne? Die Dankbarkeit, die du da bekommst, lässt dir diese Hormone, diese Glücksgefühle rauskommen und das ist ein super Ersatz auf alle Fälle, definitiv.
Unter anderem oder
Ja.
auch nach der Zeit, wenn du jemand dabei geholfen hast, rauszukommen. Beste Beispiel ist immer die Bianca, die jetzt auch eine Vereinsmitgründerin geworden ist, die vor 2,5 Jahren sich entschieden hat, clean zu werden. Durch unsere Hilfe auch hat sie es auch ein bisschen leichter gehabt, weil sie die Unterstützung gehabt hat in der Therapie und bis heute noch auf jegliche Art und Weise. Und wenn du dann halt nach 2,5 Jahren siehst, dass sie jetzt davor Heroin und Crack geraucht hat und Alkohol getrunken hat und gewisse Tabletten und jetzt schon mehrere Sportwettkämpfe hinter sich hat, weil sie es komplett hinter sich gelassen hat und seit 2,5 Jahren nur Sport treibt und es ihre neue Sucht geworden ist und du bei ihr Wettkampf da bist und siehst, wie sie vor 10 Jahren war und wie sie jetzt ist, es ist Gänsehaut, ich kriege jetzt gerade Gänsehaut.
Geil. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ja, krass. Na, ist man halt auch dankbar, dass man da die Person auch unterstützen dürfte, dass man da es miterleben dürfte, von da bis da zu kommen. Also am Ende des Tages, wir waren nur eine klitzekleine Unterstützung gewesen. Es ist alles von ihr selber gekommen. Die wollte rauskommen. Das ist das Allerwichtigste. Klar. Der Mensch muss
Mindset wollen. Mindset muss da sein, klar.
Genau, da kannst du tun, machen, was du willst. Wenn, wenn der Mensch nicht möchte, dann kann man ihm auch nicht helfen.
Geht nicht.
Korrekt. Und ja, und aber trotzdem ist es auch so für mich, wir haben ja schon mittlerweile über 40 Menschen rausgeholfen, auf jegliche Art und Weise, aber haben schon hunderte Menschen geholfen auf eine, ob es jetzt, keine Ahnung, ist auch von zu Hause aus Suchtkranke, gibt es ja auch. Diese, es leben ja nicht nur Suchtkranke auf der Straße.
Nein, nee, klar. Du,
wenn man hier ein Team hat, die hier, wo wir anbieten, Telefonate, weil man sich einsam fühlt, wenn man Suchtdruck hat und so weiter und so fort, weißt du. Also es hat hier erstmal mit den Menschen angefangen, wo ich etwas zurückgeben wollte, die ich kennengelernt habe und die ich vergiftet habe sozusagen auf der Straße. Das war in der Vergangenheit. Die waren auch für mich so eine Art von Familie gewesen. Durch diese Menschen habe ich auch verstanden, warum die da gelandet sind und warum die es auch schwer haben, rauszukommen. Das
Wichtigste. Da habe ich noch eine kurze Frage dazwischen, weil du gerade was Geiles erwähnst. Hast du einen von denen, die du mal vielleicht was verkauft hast, erkannt und versucht, den aus der Sucht rauszuholen?
Ich arbeite genau da,
ja, ja.
Wo ich verkauft habe. Schon mehrere.
Ist mir klar, aber
die erste Person zum Beispiel, die erste Person, das, die habe ich nach ein Jahr, nachdem ich mein erstes Video hochgeladen habe und in der Öffentlichkeit damit angefangen habe, rausgeholt. Das war die allererste und das war die krasseste gewesen. Und das ist das Ding, die war ja auch bekannt gewesen, Deutschland bekannt, deutschlandweit bekannt gewesen, durch RTL 2. Und durch gewisse YouTube-Kanäle und so weiter und so fort. Und die war dann am Ende so...
Stimmt, der Straße und die ganzen Dinger, ne?
Unter anderem. Ja. Die waren am Ende war sie dann so am Boden gewesen, dass jeder, die ihr versucht haben, ihr zu helfen, gesagt haben, wir müssen aufgeben. Du wirst jetzt hier in den nächsten Wochen sterben, weil sie hat auch Organversagen gehabt.
Okay.
Die Ärzte haben ihr noch ein paar Wochen gegeben, wenn sie weiterhin konsumiert. Und sie ist eine, die halt viel Geld gemacht hat durch Frauengeschichte.
Ja.
Und sie hat jeden Tag 1000 Euro konsumiert, bis sie ihre Organe kaputt gemacht hat nach 10, 15 Jahren und dann ja noch Skelett unter, wie ein Skelett unterwegs war. Und sie habe ich innerhalb von 2 Monaten 8-mal in die Entgiftung gebracht, bis zum beim letzten Mal mit ihrer Mutter zusammen hat es geklappt und seitdem ist sie auch clean. Und das war die, die mich hier auch motiviert hat, wo ich sage, das war einer der Punkte, warum ich jetzt gerade da bin, wo ich bin. Es hat mir so viel gegeben. Das ist auch eine Dame, die ich auch durch meine Vergangenheit kennengelernt habe und auch viel Zeit verbracht habe mit ihr. Und es hat mir viel gegeben, die Menschen, den ich vorher vergiftet habe, jetzt raushelfen zu dürfen. Und stolz auch darauf zu sein, dass ich nicht aufgegeben habe, wie die RTW, Sozialarbeiter, Stadt Frankfurt oder das Land hier.
Ja.
Also ich meine, dass ich an sie geglaubt habe und sie Gott sei Dank jetzt arbeitet, weil ihr Kind ist zu Hause und es ihr sehr, sehr gut geht.
Das ist doch die Best, das Best Case, was passieren kann dann. Ja. Ne, super. Was man ja sieht, du hast ja das Projekt, was du gestartet hast, ja mittlerweile auf mehrere Bundesländer erweitert. Wie viele sind das denn genau jetzt mittlerweile?
Also wir haben jetzt 5 Anlaufstellen aufgebaut bis jetzt. Frankfurt, unsere Hauptstadt, unser Zuhause, unsere Zentrale. Dann haben wir Köln mit der Bianca, die wir rausgeholfen haben, als Kapitän. Die hat das übernommen. Dann haben wir Mannheim mit Jens, Nicole und Einufig als Kapitän, Nadine, die jeweils auch alle Teammitglieder haben in den Städten. Dann haben wir Berlin. Da haben wir nur 2 Teammitglieder, die Ende Summer und die Jonsi, die es auch als Kapitän übernehmen. Und dann haben wir noch Hamburg, wo aber jetzt gerade mittlerweile noch so eine kleine Pause ist, weil das Team sich aufgelöst hat und wir nochmal in einer bald neues Team da drüben haben. Mhm. Und ab Januar, was wir jetzt schon seit halbes Jahr vorbereitet haben, wir werden 4 neue Anlaufstellen aufgebaut. Darmstadt, Duisburg, Hannover und Dortmund.
Geil.
Ja. Und wir wollen deutschlandweit
bundesweit vertreten sein.
Genau.
In den großen Hotspot-Gebieten.
Genau.
Sehr schön.
Und unser Ziel ist dann natürlich, hier auf den Straßen Teams aufzubauen, die Art von Familie zu sein für die Menschen, die alleine sind.
Mhm.
Und für diejenigen, die etwas brauchen, wo man es schwer hat, hier rauszukommen in Deutschland, weil man hier halt im Umfeld oder überall halt das mitkriegt mit den Drogen, man kann es überall leicht besorgen und so,
mhm.
ist eine unserer Ziele, ein eigenes Therapiezentrum in Marokko aufzubauen.
Okay.
Und dass wir die Leute dann von Deutschland nach Marokko bringen, für 12 Monate, ein Jahr, dass sie sich dann da
komplett abkassen.
Mhm. Genau. Und dann mal gucken, natürlich wird es auch die Möglichkeit geben, auch länger dort zu bleiben. Und da wollen wir so eine kleine eigene Stadt aufbauen, mit einem eigenen Bauernhof, mit Tieren, Garten, mit eigener, wo wir selber Obst und Gemüse anpflanzen.
Cool.
Dann wollen wir auch kleine Häuschen bauen für unsere Community, die auch uns da besuchen können, weil das werden unsere Therapeuten sein für unsere Schützlinge,
mhm.
die keine Familie haben, die da die Liebe erhalten von unserer Community. Genau.
Cool. Hab ja gesehen, du warst ja vor kurzem in Marokko. Hast du auch noch jemanden mitgenommen gehabt,
mhm.
weil er dir auch aus der Sucht geholfen hat? Sehe ich das richtig?
Der seit 30 Jahren in der Sucht, mit der Sucht lebt.
Okay.
Der jetzt sich vorgenommen hat, rauszukommen aus der Sucht
mhm.
und in der Entgiftung gerade ist
okay.
und dann in die Therapie gehen möchte.
Ich habe nur gesehen, wie er sich gefreut hat. War das sein erster richtiger Urlaub, den er jemals gemacht hat?
Ja, nee, nicht so richtig, aber eine nach langer Zeit.
Zeit.
Genau. Erstmal geflogen, glaube mhm. ich. Genau, der ist zum ersten Mal geflogen und erstmal in Afrika gewesen.
Also ist schon was.
Ja. Ja. Hat ihn schon motiviert.
Hat es in seinen Augen gesehen. Ne? Und ich glaube, auch das ist was Wertvolles zu sehen, dass Menschen eine Bedeutung dahinter auch sehen, ne? Das, was du alles da bereitstellst. Ne? Und ja, ich finde das eine super tolle Sache. Und was mir eine Sache noch ganz, ganz krass in den letzten Monaten oder Wochen bei dir aufgefallen ist oder in Verbindung mit dir, sind die Tiny Häuser, die du da. Das ist faszinierend und da würde ich gerne ein bisschen mehr erfahren, eventuell auch mehr erfahren, wer es euch vielleicht gesponsert hat, und weil das sieht man ja auch selten, diese Tiny Häuser ist am Kommen, aber eher auch für Rentnerpaare, für welche, die sich kein großes oder ihr großes Eigenheim verkaufen und sich was Kleines suchen, in verschiedenen Ländern. Ich komme ja aus Spanien, da gibt es mittlerweile an vielen Stränden, ist es gebaut worden für Menschen und vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen.
Ja, also die Tiny Häuser gehören jetzt nicht uns. Die wurden jetzt nicht so gesponsert, dass es jetzt offiziell uns gehört, sondern wir arbeiten mit einem Verein zusammen, die sich Little Home nennen.
Mhm.
Das ist ein Herr namens Sven, das gegründet hat und auf die Idee gekommen ist, diese Tiny Häuser deutschlandweit, mittlerweile auch europaweit aufzubauen, selber zu bauen und aufzustellen in Deutschland für Obdachlose, Suchtkranke, die kein Zuhause haben und für die dass die erste kleine Anlaufstelle ist, ein Dach über dem Kopf zu haben und sich darauf konzentrieren, von da aus in einer Therapie zu kommen, mhm. eigene kleine Wohnung zu kommen oder betreutes Wohnen. Genau, das ist Little Home, die uns jetzt 6 Tiny Häuser in Frankfurt zur Möglichkeit gegeben haben. Und wir erstmal eine kleine Probe haben in Frankfurt mit den 6 Häusern.
Mhm.
Und
das Pilotprojekt mäßig?
Korrekt, dass wir zeigen, dass wir dadurch noch mehr Menschen helfen können
mhm.
und dass die durch unsere Hilfe es noch schneller rausschaffen von den Tiny Häusern. Und genau, und das machen wir jetzt ein paar Monate in Frankfurt und wenn das alles gut klappt, würden wir die Tiny Häuser deutschlandweit zur Verfügung haben, alle in allen Städten, wo wir halt eine Anlaufstelle haben.
Super.
Ja, das ist auch eine sehr, sehr krasse,
sehr super
schöne Dinge. Möglichkeit, die wir haben für unsere Menschen auf der Straße. Es ist jetzt in Winterzeit, wo es kalt
ja.
ist und viele Menschen leider auf der Straße schlafen müssen. Und bis jetzt haben wir 5 Tiny Häuser vergeben. Einer haben wir noch frei. Und den werden wir jetzt auch in den nächsten Tagen vergeben können.
Super. Also es soll auch der Sprungbrett sein, erstmal ein Dach über dem Kopf zu haben, sich, wie du sagst, konzentrieren auf eventuelle Entgiftung und alles, was darauf folgt, ohne eventuell wieder rausgehen zu müssen, Geld zu besorgen, sondern ihr kriegt ne, ein Dach über dem Kopf, die können da schlafen, mhm. eventuell Kleinigkeit zu trinken, essen und zeitnah dann in die Therapie zu gehen. Ne?
Genau.
Ich finde das super, super, super,
was
da, und auch an den Herrn, der das da gegründet hat und das zur Verfügung stellt,
ja.
mein größter Respekt. Ne? Ich denke mal, ihr müsst dafür nichts zahlen?
Nein, nein.
Super.
Nein. Das wird... Das wird getragen von seinen Sponsoren.
Von seinen Sponsoren.
Genau.
Und sowas muss man halt auch immer wieder aufzeigen, dass es noch gute Menschen gibt, die keinen Verdienst daran haben, sondern es wirklich darum geht, Menschen in bestimmten Situationen einfach zu helfen.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Definitiv.
Und ist auch der Einzige, der die Art von Tiny Häuser für Obdachlose in Deutschland bauen darf.
Okay.
Sonst darf das keiner. Nur er.
Hm.
Auf diese Art und Weise.
Auf diese Art und Weise. Ich hab mir ja ein Video angeguckt, wo du es mal die Innenausstattung mal gezeigt hast, was es genau hat und so. Natürlich ist es sehr spärlich eingerichtet, ne? Hauptsache erstmal das Wichtigste ist drinne. Er kann schlafen, Decke, Bett, ein kleines Tischlein war, glaube ich, drinne, ne? So, so Kleinigkeiten einfach.
Ein Rückzugsort.
Ne? Ein Rückzugsort, genau.
Von der Kälte, und auch von Menschen.
Verschließbar, genau. Und genau. Verschließbar, dass keine Angst haben muss, dass da nachts eventuell irgendwas geklaut wird, seine Sachen geklaut wird, was ja tagtäglich im Bahnhofsviertel ja immer passiert. Ob es ein Zelt ist, ob es eine Decke ist oder egal was, da verschwindet er täglich von irgendeinem Obdachlosen zu einem anderen Obdachlosen. Da wird ja, ist ja eine Regelmäßigkeit leider drin. Ne, also das, Leute, da seht ihr, es geht immer.
Müsse gehen raus aus Sven auf jeden Fall.
Ja, genau. Definitiv. Ja. Also sehr interessant auf alle Fälle. Ich denke mal, viele werden deine Geschichte ja schon, hast du ja oft wahrscheinlich ausführlich schon berichtet, auf TikTok, auf verschiedenen Plattformen. Zeitungen haben dich schon interviewt und alles Mögliche, weil es hört sich jetzt immer blöd an, ne? Aber vom Tellerwäscher zum Millionär ist eine Sache, die ja immer gerne die Leute sehen. Ne? Und ein Mensch, der ganz tief auf dem Boden lag und dann aus dieser Lage was Positives, du hättest ja auch was Negatives rausziehen können, ne? Knast oder wie auch immer, und daraus aber nicht das Positive sehen können, sondern sagen können, das System ist alles scheiße, wenn ich rauskomme, mache ich es noch krasser. Ne? Aber bist dann genau in das Gegenteil und hast dann gesagt so, oder hast reflektiert und sagst so, was bringt das mir für die Zukunft? Will ich so leben? Ne? Klar, dieses Glückgefühl, wie du sagst, hast ja nochmal eine Zeit lang trotzdem weitergespielt, ne? Weil es einfach, du weißt, wenn du das machst, in diesem Moment geht es dir gut. Auch wenn es dir danach eventuell scheiße geht, wenn du verloren hast. Ne? Und es dich noch tiefer macht. Das ist mit Drogen genauso. Leute, die jahrelang Kokain und andere Sachen konsumieren, da ist immer ein Hoch, ein Hoch, ein Hoch und irgendwann kommt nur noch das Tief. Ne? Und das Tief wird immer schlimmer und das ist bei allen Süchten, sag ich mal so.
Aber was ich halt dazu noch sagen muss, ist, dass ich natürlich immer noch in den Loch bin, also was heißt ein Loch, also immer noch hoch verschuldet bin. Ich bin um die 300.000 Euro noch verschuldet. Also das, was ich jetzt in den letzten 4 Jahren hier auf Social Media gezeigt habe, habe ich komplett ehrenamtlich gemacht. Kein Cent verdient, bin jeden Monat im Minus, muss dazu zahlen. Hätte ich meine Familie nicht, die mich dabei unterstützt, auch hier meine Miete zu bezahlen zu können und das hier tragen zu können, dann wäre das Projekt schon längst nicht mehr da. Gescheitert, genau. Aber meine Familie glaubt an mich, ich glaube an mich, ich bin von mir überzeugt, ich weiß, was ich schon alles hinter mir gelassen habe. Ich weiß, was ich viel Geld da verdienen könnte auf der Straße, wenn ich wollte, aber das hat mich auch damals nicht 1% glücklich gemacht. Ich bin jetzt ohne Geld, aber das, was ich hier kriege von meiner Community, von den Schützlingen, von meiner Familie und ja, von meinem Leben.
Aber da kommen wir gerade zu einem ganz guten Punkt, einem ganz guten Thema. Die Verwerflichkeit zu sagen, dass man, wenn man etwas ehrenamtlich macht, ich mache ja ehrenamtlich, du machst Sachen ehrenamtlich, dein ganzes Projekt ist, wie du sagst, gerade ehrenamtlich aufgebaut worden. Ne? Also das heißt, das, was die Community reinschickt, sage ich mal, an Geldern oder an Geschenken, geht meistens an für die Sachen für die Obdachlosen oder für die Suchtkranken drauf oder wie auch immer. Ne? Aber wie ist es denn? Ich sag mir generell fürs Leben, jeder muss ja irgendwie leben. Ich gehe ja auch noch normal arbeiten, sag ich mal. Neben meiner Musik reicht mir auch nicht für mein Leben. Ne? TikTok sowieso nicht. Also das, was die Menschen reinhauen, das, was TikTok ja abzieht und alles Mögliche, damit wird man, außer wenn man nicht matcht oder so, wird man nicht reich. Ja? Das heißt, bevor ich mir diese, sag ich mal, diese paar Euros, die da so reinkommen, für mich behalte, gebe es lieber an TikToker weiter, die gute Sachen kreieren und vielleicht was Positives auch für die Gesellschaft machen. Wenn man das aber jetzt Vollzeit, so wie du machst, muss man doch trotzdem irgendwo, irgendwann mal eine Art und Weise finden, Menschen zu helfen, ohne die auszubeuten, ne? Also ohne Community auszubeuten, ohne die vermeintlichen Opfer auszubeuten, wenn man das so sieht. und trotzdem einigermaßen, wie du sagst, deine Miete bezahlen zu können. Wie stellst du dir das vor für die Zukunft?
Ja, und das ist halt die Sache, was ich jeden Morgen zu kämpfen habe, wenn ich meine Augen aufmache, wie kann ich mein Projekt heute tragen. Du sagst, wir sind auf TikTok unterwegs, mache meine 8 bis 12 Stunden Livestreams am Tag. Durchschnitt am Tag, meine 15 bis 30 Dollar verdiene ich da, weil wir nicht matchen, weil wir nicht in irgendeiner Rangliste dabei sind oder irgendwelche Events mitmachen und unsere Community da nicht ausnutzen oder manipulieren oder. Das war von Sekunde 1 immer mir wichtig gewesen, deshalb achte ich auf jeden meine kleinen Schritte, dass ich hier, ich habe ja genug Menschen betrogen und belogen in der Vergangenheit, dass ich nicht in diesen alten Raster zurückkehre, weil es geht schnell und ich kenne mich da auch gut aus und man hätte einiges hier rausholen können. Aber ich habe hier zwei Sachen, die ich präsentiere in der Öffentlichkeit. Einmal das Projekt Aaron, wo es um die Menschenhilfe geht. Und einmal mich als Streamer MO69 und meine Vergangenheit und als Mensch, so die ich nach der Zeit auch, wie sagen wir mal, die Menschen haben das Projekt gefunden und auch mich gefunden. Mhm. Und wir haben auch eine Art von Beziehung aufgebaut nach der Zeit, wo die Menschen nicht nur interessiert sind an das Projekt, sondern auch mich als Mensch. Und da möchte ich mir natürlich was aufbauen. Deshalb habe ich jetzt die ganze Zeit auf den Verein gewartet, sodass mein Baby, also mein Projekt, die ganze Zeit von mir und mein Leib abhängig gewesen war. Umso mehr Leib ich war, umso mehr könnte ich mein Baby ernähren. Und das ist auch ein krasser Druck, wenn du dieses Geld nicht hast. Was ich meine, manchmal kommen auch Rechnungen von hunderte von Euros, die du auf einen Schlag bezahlen musst, aber du machst ja nur 20 Dollar am Tag. Und es war nicht leicht für mich, das zu tragen. Gott sei Dank habe ich ein krasses Team, eine krasse Community und eine starke Familie, die mich gut wie möglich unterstützt haben, ohne dass ich gebettelt habe, ohne dass ich hier irgendetwas gemacht habe. Was von denen kam 100% vom Herzen und die wurden auch nicht manipuliert durch ein Match, durch die Rangliste oder durch irgendwelche Events, was man hier angesprochen hat, schick mal das oder schick mal das. Das habe ich in meinen 4 Jahren noch nie gesagt, ausgesprochen. Sei es ein Teamherz oder eine Rose. Aber was ich mir hier nebenbei aufgebaut habe, ist den Streamer MO69, wo ich dann auch profitieren werde in Zukunft, wo ich dann sage, wenn der Verein durch ist, kann mein Baby alleine laufen. Er wird dann finanzielle Hilfe kriegen.
Spenden.
Genau. Und ich kann dann mehr auf mich konzentrieren. Da würde ich auch als erstes, was ich machen werde, Privatinsolvenz gehen zum Beispiel. Mich da hinsetzen, all mein Papier zusammensuchen. Ich habe in den letzten Jahren nur für das Projekt gelebt und auf alles verzichtet, was mit mir zu tun hat, was mit Spaß, mit Hobby, mit Privatsphäre, gar nichts. Meine Familie hat darunter gelitten, dass ich wenig Zeit mit denen hatte. Meine Gesundheit hat darunter gelitten und meine Psyche und alles drum und dran. Aber ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich hier aufgebaut habe und ich weiß, was kommen wird. Es warten, da ich ja die letzten Jahre Gas gegeben habe, habe ich viele Menschen angesprochen, die halt nur auf den Verein warten, die mich dann finanziell unterstützen wollen und das Baby, mein Baby dann allein laufen kann und ich dann durch meinen Livestream, durch die Geschenke, die ich erhalte, dann auch für mich behalten darf, ich dann mich auf mein Merch konzentrieren kann, eigene Merch aufmachen kann, mein eigenes Buch irgendwann mal rausholen kann und meine Videos produzieren kann. Durch die Arbeit, durch die Slice könnte ich auch viele Videos, Stories und Sachen nicht so machen, wie ich es gerne hätte.
Klar,
aber natürlich. So habe ich dann in Zukunft mehr Zeit und könnte dann da mir nebenbei auch noch was dazu aufbauen, ohne dass ich irgendwie matchen muss oder so.
Genau. Nice. Das ist doch ein guter Plan für die Zukunft. Ne? Weil egal, wie gut man oder wie viel man für die Menschen machen muss, man muss auch selber irgendwie leben können.
Auf jeden Fall.
Ne?
Auf jeden
Fall. Das auch weiter tragen zu können. Ne? Mental tragen zu können, nicht nur geldmäßig, sondern mental tragen zu können.
Auch Geld ist, spielt eine Rolle.
Es ist leider so.
Also Menschen helfen, Menschen zu helfen fängt natürlich mit offenes Ohr an.
Genau.
Mit
Glauben zuhören.
Genau, genau. Aber das, was wir hier tragen, ist schon was Größeres und deutschlandweit und eventuell, wenn wir die finanziellen Möglichkeiten haben, sogar international, sodass wir mit Schwarz-Österreich auch anfangen können, da auch jeweils Teams aufzubauen und so weiter. Durch das Finanzielle hat man halt mehr Möglichkeiten.
Ist natürlich. So. Es ist einfach so, das ist die pure Wahrheit und deswegen ist auch der Schritt zum Verein natürlich auch dann logisch, ne, dann ist auch alles transparent, was du sowieso transparent alles, ne, so sind wir auch, immer transparent sagen, zeigen, machen. Ich habe jetzt zum Beispiel einmal einen Fehler gemacht, Wir haben ein Live, oder wir haben eine Betroffene. Wir haben ja drei, insgesamt drei Podcast-Sendungen. Einmal ist es Hinter verschlossenen Türen, wo wir mit überlebenden Betroffenen von Missbrauch sprechen. Dann haben wir Blutspuren, wo wir mit Hinterbliebenen von Mordopfern sprechen. Und dann haben wir das Podcast wie hier heute, aus dem Tiefen des Alltags, wo ich mit interessanten Menschen, interessante Geschichten gerne sprechen möchte. Und da haben wir ein Exklusivinterview, habe ich gemacht, gehabt mit der Tochter der ermordeten Mama. Und die hat ein Spendending, weil sie noch bis heute keinen Grabstein für die Mama hat. Ne? Und ich wollte natürlich ihren Spendending publik machen, damit noch mehr Menschen, ne, Anissa hat da auch mitgewirkt, Jana hat mitgewirkt einmal, also ich habe die Geschichte schon gehabt und irgendwann sind sie auch dazu gestoßen, haben wir nochmal einen Marathon-Stream gemacht, einen Dreier-Marathon-Stream, und ich wollte in meinem Stream die Geschenkfunktion ausmachen und nur, dass die Leute, wenn die wirklich was spenden wollen, auf den Spendenlink gehen. Hab's vergessen, natürlich haben viele reingehauen. Dann hieß es am nächsten Tag, der behält die Spenden für sich.
Ja, das ist
einfach nur als Beispiel, ne? Und da ist es wichtig, einfach transparent zu zeigen, und aus Fehlern lernt man ja auch, ne? Um sowas zu vermeiden, wäre natürlich die Geschenkfunktion auszuschalten am besten gewesen, weil es ging nicht darum, dass sie ins Live kommt. Natürlich habe ich das Geld, was da, weil ich habe es gesehen, dass die ersten Dinge reinkamen, und da habe ich natürlich gesagt, ey, das, was hier heute gemacht reinkommt, geht dann aufs GoFundMe von ihr. Mhm. Ne? Also ich behalte da gar nichts. Ne? Mhm.
Also ich habe auch schon öfters mal auch meine Zahlen veröffentlicht. Ich habe kein Problem damit, sei es PayPal oder TikTok, alles schwarz auf weiß, gezeigt vor der Kamera, live, nicht irgendwelche Screenshots, sondern mein anderes Handy ausgepackt und alles live gezeigt. Also zuletzt habe ich das am 1.4. Am 1.4. dieses Jahr habe ich das gemacht. Zuletzt, wo ich die letzten 3 Jahre Einnahmen gezeigt habe von TikTok und von PayPal, von Sekunde 1 bis zum Dings, und die Ausgaben. Und ich war doppelt so viele Ausgaben als Einnahmen.
Klar, weißt du, was ich meine? Ja, die Leute müssen es auch verstehen, ne?
Er hat sich quasi nackt ausgezogen, ne?
Genau,
korrekt. Also, eigentlich hat er es nicht nötig gehabt, aber.
Aber trotzdem sage ich, es ist auch eine Investition. In mich auch, was ich meine, weil umso mehr ich hier in das Projekt investiert habe, habe ich als Person auch später mehr davon, was ich meine.
Definitiv, umso transparenter du von Anfang an auch warst, ne, kann man dir auch später, Jahre später, auch keinen Strick draus machen, was du vielleicht vor 2 Jahren vorher gesagt hast, erwähnt hast oder wie auch immer. Ne? Ich meine, wir Menschen sind ja sowieso so gepolt, oder leider sind die so gepolt, dass was du vor 2, 3 Jahren gesagt hast, auch wenn du heute vielleicht eine andere Meinung dazu hast, wirst du halt festgenagelt darauf. Ne? Mhm. Leider wollen die nicht, dass Menschen sich auch ändern können, sich auch reflektieren können und auch.
Damit habe ich schon am meisten zu kämpfen, als, ne? Ex-Dealer.
Als Ex-Dealer, so.
Marokkanische Ex-Dealer.
Ach ja.
Dann kommen wir wieder, der will auf jeden Fall Menschen helfen, der will nichts in deine Tasche reinstecken.
Da geht's, sind die Klischees wieder ganz, ganz groß. Ne? Ja. Ja, glaube ich. Anis.
Ich warte immer noch.
Was ganz so ruhig ist die ganze Zeit.
Ich warte immer noch auf K-Punkt. Was bedeutet K-Punkt?
Genau. Was bedeutet K-Punkt, Anis?
Sag ich ganz ehrlich, werde ich heute nicht verraten.
Okay.
Hat auch einen Grund. Sage ich euch natürlich auch später.
Aber jetzt mal zu dir nochmal. Wir kamen ja in Kontakt im Prinzip durch den Tristan-Fall, den ihr auf TikTok groß gemacht habt noch letztes Jahr. Nach Jahren wieder wurde der Fall wieder sehr, sehr groß präsent gemacht, auf Social Media generell. Es sind jetzt leider 27 Jahre her, dass der Mordfall ungelöst ist. Und dadurch kam unser Kontakt ja zustande. Mhm. Wir haben auch schon mal privat geredet, ich weiß ja schon ein bisschen mehr über deine Anfänge und so, aber vielleicht nochmal generell, wie bist du auf TikTok überhaupt als Streamer oder als Creator in Erscheinung getreten? Das waren ja nicht mit Crime-Fälle.
Ne? Das hat angefangen mit Corona. Da gibt es einen netten Mann, der heißt Theo, der nennt sich Theo. Er und ich, wir waren die Ersten tatsächlich in der Plattform, oder einer der Ersten, die tatsächlich über Corona aufgeklärt haben, oder beziehungsweise versucht. Zuerst haben wir eine riesen Hate-Welle und wurden wir ausgelacht. Am Ende waren wir diejenigen, die Leute jeden Tag zu uns gekommen sind. Wir haben Streams gehabt, wirklich 2.000 bis 3.000, 4.000, 5.000 Zuschauer, wirklich. Betroffene sind hochgekommen, haben uns ihre Geschichten erzählt, was sie erlebt haben. Auch Leute, die gemobbt worden sind, Und wir haben denen dann tatsächlich auch eine Plattform dann gegeben. Ist aber leider dann am Ende dann so, also so gewesen, dass man dann zwei Gruppen dann hatte. Also wir waren halt gegen die Diskriminierung. Aber ich finde auch, am Ende war es dann halt so, wenn ich die ganze Zeit rumnagle wegen, warum trägst du eine Maske und so, ist es ja auch irgendwo, jeder kann machen, was er will. Uns war es nur wichtig aufzuklären. Viele Leute haben es dann auch verstanden, gab aber natürlich viele Leute, ja, die haben es dann nicht verstanden. Und es gibt sogar noch die letzten Leute, die letztes Jahr noch kamen zu uns ins Stream und sagen, ey krass, ihr habt voll recht gehabt und so, das und das ist passiert, ich habe jetzt das und dies. Also damit habe ich angefangen eigentlich, das war Content Corona.
Hieß du da schon Kaanis?
Nein, da habe ich einen ganz anderen Namen schon
Okay.
gehabt. Und ja, und dann, meine Kindheit war immer Aktenzeichen XY geprägt. Jeden Monat habe ich gewartet, wie als ob der Eismann kommt. Habe ich mir das angeschaut und ich habe gesagt, ey krass, Alter, das kannst du doch im Internet selber machen. Einmal im Monat, meine Intention war einmal im Monat Fälle zu zeigen, die lange zurück sind und die Leute aufmerksam zu machen. Und dann war da mein erster Fall Inka, die 2015 spurlos verschwunden ist, die Kleine. Und habe ich den einfach gemacht, alleine, ohne niemand, mit 35, ich weiß auch, 35 Zuschauer. Und diese 35 Zuschauer, die haben mir so Rückenwind gegeben, gesagt haben, ey, ich mach das wieder. Ja, und dann hast du das immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und es kamen immer mehr Leute dazu, Unterstützer und dies. Viele Leute haben sich dann plötzlich interessiert und so. Und da habe ich gesagt, komm, dann machen wir das. Und uns war das dann auch irgendwann zu langweilig, nur einmal im Monat irgendwas zu machen. Dann habe ich gesagt, warum machen wir nicht aktuelle Vermisstensuche?
Das wäre mein
Und dann
nächster Punkt
haben wir,
gewesen
und,
auch,
ne, die
ne?
aktuellen Vermisstenfälle, was dürfen wir nicht? Haben wir mal geschaut und gesagt, oh. Polizei, sobald eine Polizeimeldung draußen ist oder Familienangehörige haben, die sagen, ey, bitte hilft uns, dann dürfen wir das ja.
Ja.
Das haben wir dann gemacht und da waren so viele Fälle, bei aktuellen Vermisstenfälle. Boah, krass.
Wenn du überlegst, wir haben allein nur in Deutschland an Cold Case-Fälle über 5000 Cold Case-Fälle, nur in Deutschland. Also Verbrechen, die nicht aufgelöst worden sind.
Und das bestimmt in den letzten Jahren extrem wie nie zuvor, oder? Auch für die Vermisstenfälle, so, man hat es nie zuvor richtig so mitgekriegt. Vielleicht weil wir selber jetzt mit am
Genau.
Start sind
Es ist
oder
ein
vielleicht
Trug.
wegen Internet.
Ich wollte noch was dazu sagen.
Ja.
Genau das,
Es ist ein
viele fragen.
Trugschluss.
Die 90ern, wenn die mal Anfang 90er geht, ich sage euch immer wieder, schaut euch Aktenzeichen Retro an. Die 90er waren einer die Jahren, wo Kinder entführt worden sind, oft Entführungsfälle. Die hast du heute ja eigentlich fast nicht. Ich sage ja fast, keine, ne? Heute hast du ja quasi, die hauen ab, zu Hause stimmt was nicht, oder die haben Probleme mit der Freundin, etc. oder mit einem Freund.
Genau.
Meistens, ich sage ja nur
Das
meistens,
sind
ne?
95% der Fälle in Deutschland, klären sich
Genau.
meistens innerhalb von einer
Und
Woche
wenn,
wieder auf, ja.
und ich weiß nicht, wann hatten wir das letzte Mal einen Fall, sage ich jetzt, oder nein, nicht Fall, sagen wir mal Fälle, so 10 Stück oder 5 Stück hintereinander, wo wir sagen, oh, ein Kind wurde jetzt entführt. Versteht ihr, was ich meine? Da war es in den 90ern.
Zumindest offiziell entführt, dass man auch später sagt, okay, das ist keine Leiche entdeckt worden, es gibt keinen Grund zu denken, dass es
Und
muss eine Entführung stattgefunden
die
haben.
Schulentführungen, die hast du ja. Also, sag mir mal, wann hast du das letzte Mal mitgekriegt, dass jemand von der Schule entführt worden ist? Jetzt, die letzten Jahre. Geh mal zurück in den 90er,
Ja.
da siehst du ganz viele, ich kann dir voll viele Fälle aufzählen, die sind denn bis entweder wurden die dann leider gefunden nach der Schule oder die wurden bis heute noch nicht gefunden. Ja?
Ja, also ich sehe auch einen Trugschluss in vielen Bereichen des Lebens, sag ich mal, oder der Kriminalität, angefangen mit der Thematik Messerstecherei. Wer in den 90ern aufgewachsen ist, weiß, Butterfly war eine Zeit lang sowas von in. Jeder hatte ein Butterfly-Messer dabei. Und das ist kein neues Phänomen, was als Phänomen betitelt wird. Ich kann das Wort eigentlich seit gestern nicht mehr hören. Das Wort Phänomen ist, will ich eigentlich aus meinem Vokabular ausstreichen. Und das Gleiche finde ich auch mit vielen anderen Sachen. Durch Social Media, durch die Globalisierung sehen wir halt heute,
Viel mehr.
innerhalb von einer Minute kriegst du die Nachricht, dass in Libanon das und das passiert ist, dass in der Türkei ein Erdbeben stattgefunden hat. Sonst hattest du es früher, ne, sag ich mal, Anfang der 90er, Mitte der 90er bis fast Ende der 90er, wenn du Glück hattest, am Abend in den Nachrichten gelesen oder gehört.
Dann aber hast du die Lüge gehört, nicht die Wahrheit.
So, überwiegend. Alternative Medien ist natürlich was ganz Essentielles, was passiert ist in den letzten, sage ich mal, 10 Jahren, 5 bis 10 Jahren, besonders durch Corona noch mal extremer die letzten 5 Jahre. Und das ist essentiell, es sind alternative Medien. Ich halte mich auch als eine alternative Medien. Ich bin zwar kein Journalist, und also kein, ne, kein studierter Journalist oder so, sage ich jetzt mal. Aber ich denke mal, um mit empathisch zu sein, Menschen zu verstehen, musst du auch nicht Journalist studiert haben. Ne?
Also ich sage, es ist meine Meinung nur, Corona hat die Jugend teilweise zerstört. Corona oder beziehungsweise war mit der Antreiber. Aber weil nicht du hast die Jugend. Du hast ja, Moment, generell. Das Guten Morgen sagen ist auch weg, Aggressivität ist, also ich rede jetzt von allen jetzt hier, ist gewachsen auch. Und mit den Jugendlichen war es ja damals so, du hast ja von heute auf morgen, dürften sie nicht mehr in Fußballvereinen, Ballett, tanzen. Die waren total ausgegrenzt. Die waren nur noch zu Hause, Tablet, Instagram, Facebook, TikTok. So, und da gab es mal einen Fall in Hessen, da war es einmal, ich glaube, Insta ist ausgefallen und TikTok sogar hatte Probleme. Die Leute, die Jugend ist fast ausgerastet. Mhm. Dann haben sie gesagt, oh mein Gott, bei mir geht das nicht mehr und bla bla. Weiß ich meine, und ich finde, Corona hat so viel mit den Menschen gemacht, und auch mit den Jugendlichen. Du hast auch gleich bemerkt, wo Corona vorbei ist, dass die Kriminalität unter den Jugendlichen total eingestiegen sind. Ne? Das muss man auch sagen. Und viele depressiv geworden sind, viele in der psychologische Hilfe sich geholt haben. Ja, das hat viel gemacht. Und dann gab es ja auch diese, ach, zu Hause, wie nennt man dieses?
Ja, also generell die, die häusliche Gewalt.
Häusliche Gewalt, da kriegen die Kinder das ja auch nochmal mit.
Suizid, Kinderzuizide ist um einige Prozent gestiegen während der Corona-Zeit. Das ist definitiv. Also die Maßnahmen, die getroffen worden sind, haben die Gesellschaft generell geschadet. Man hat da gesehen, die Kluft innerhalb der Familien wurden zerstört teilweise, weil Meinungen einfach nicht akzeptiert worden sind. Wenn einer
nur meint, sich im Internet.
Ja,
krank. Ja.
Und hochdekorierte Wissenschaftler, alles, die jahrzehntelang für die Regierung sprechen durften, wurden während der Corona-Zeit diffamiert, plötzlich als Verschwörer oder wie auch immer dargestellt. Also man hat in der Gesellschaft, brauchen wir nur Xavier Naidoo anzusehen, ne? Man kann von den Themen halten, was man will, was er da von sich gegeben hat. Aber einen Menschen so zu canceln für etwas, was er in die Öffentlichkeit getragen hat, ohne einen anderen Menschen dadurch wehgetan zu haben, so fertig gemacht zu werden, und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, ne? Weil er in der Öffentlichkeit ist. Wie viele Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, wurden stigmatisiert durch oder wurden gezwungen, auch Sachen zu machen, wie Impfungen, die vielleicht nicht deren Wille war, ne? Weil die sonst ihre Arbeit nicht machen konnten oder ihre Ausbildung. Ich sage im Bereich Kindergarten. Jeder, der im Kindergarten gearbeitet hat, hätte dann seinen Beruf verloren oder die Ausbildung nicht machen dürfen, wenn ich geimpft worden wäre. Und das hat halt die Gesellschaft halt so krass gespaltet, dass wir die Nachwirkungen heute auf alle Fälle immer noch spüren. Und am Bahnhofsviertel, da sind wir da auch dabei, hat sich da während der Corona, hat sich ja alles nochmal um das Doppelte verschlimmert. Ne? Ich meine, über die Drogenpolitik bzw. der Frankfurter Weg kann man sich streiten oder nicht. Ne? Gibt es verschiedene Meinungen. Die Verlagerung der Suchtkranken von der Messe damals zum Hauptbahnhof hat die Sache natürlich nicht verbessert. Ne? Man hat sie, wie gesagt, nur verlagert. Die Idee dahinter mit den Druckräumen und alles, was dahinter steckt, kann man nicht schlecht sehen. Das ist eigentlich im Prinzip nur was Positives. Die Art und Weise, wie das umgesetzt worden ist und was die Gelder da auch freigegeben werden, um den Suchtkranken auch wirklich zu helfen, ist halt nichts passiert.
Also Kritik, also nicht an der Messe, Turnusanlage zur Hauptbahnhof.
Genau.
Das Ding ist ja, dass die gar nicht 24/7 aufhaben, aber die Menschen konsumieren 24/7.
So sieht's aus.
Also ich meine, die haben einen halben Tag auf, aber die Sucht hat nicht abends Tag. Feierabend, was genau. Ich meine. Und dann hast du abends dann die Toten, was ich meine. So ja, so ein bisschen für die Kamera, ein bisschen für die Gesellschaft,
genau.
Wir machen hier was.
Richtig.
Ja, mehr ist das auch nicht für mich, oder möchte ich sagen. Also für mich gibt es nicht. Aber das ist auch wieder ein ganz anderes Thema.
Klar, dass man, da kann man, wie du sagst, ne, man kann etwas Positives, was positiv gestartet ist, kann man ja trotzdem hinterfragen und sagen, okay, das ist etwas Positives, aber noch nicht an diesem Punkt angelangt, wo es optimal ist. Ne? Man hat was angeleiert, was im Prinzip positiv ist, oder positiv zu sein scheint, aber man hat es nicht zu Ende gedacht in vielen Bereichen, wie du sagst. Da muss
es gehört halt viel mehr dazu. Es sind nicht nur die Druckräume, die dazu gekommen sind. Es sind auch andere Dinge, wie zum Beispiel, oder das beste Beispiel, also die letzten Jahre, die ganzen Entgiftungen, Therapien, Frankfurt, Umgebung wurden geschlossen. Also ich meine, wollen wir jetzt die Menschen raushelfen oder wollen wir es denen leicht auf der Straße machen? Was machen die noch dazu, die Stadt Frankfurt? Die verleihen einfach hier Hotelzimmer mitten im Frankfurter Bahnhofsviertel für die Suchtkranken, wo der Staat 1.800 Euro jeden Monat bezahlen muss. Anstatt den Suchtkranken raus aus dem Bahnhofsviertel zu holen, vielleicht auch ein Hotel, vielleicht außerhalb, 20 Kilometer, 50 Kilometer vom Bahnhofsviertel, dass er so langsam wieder zurück in die Gesellschaft kommt und akzeptiert wird, nein, man steckt ihn tief in dem im Bahnhofsviertel rein. Oder eine eigene Wohnung, was halb so viel uns kosten würde, uns Steuergelder.
Nee, da diskutieren die lieber, Parkbänke mit Überdachung zu machen für die Obdachlosen, damit die ja wenigstens wie in der Bushaltestelle drunter sitzen können. Also das ist für mich natürlich auch keine große Hilfe, sondern wie du sagst... Das ist
in Hamburg so.
Ja, also in Hamburg, hier in Frankfurt wollen sie es auch machen. Ne? Ja, haben sie es groß angekündigt gehabt. Was hältst du denn von der Rotlichtszene an sich?
Gehört zu Frankfurt dazu, zum Bahnhofsviertel, was ich meine. Gehört zum Flair, zum fürs Auge, gehört es auf jeden Fall dazu. Ist ja legal, also ich meine, jeder für sich, muss jeder für sich selber wissen, ob er für die Liebe Geld bezahlen möchte, wenn es ihm Spaß macht, will ich schon, solange er keinen anderen Menschen damit verletzt oder
schadet,
korrekt. Kann ich nicht viel sagen, aber was ich viel sagen kann, es sind halt die ekelhaften Männer, die auf der Straße die Frauen ansprechen und mitnehmen, wo es gegen das Gesetz ist und auch unmoralisch ist, einen Suchtkranke mitzunehmen, die das gerade nur macht wegen ihrer Sucht, die dazu gebracht wird, gezwungen wird von ihrer Sucht und die noch ausgenutzt wird und die halt nur maximal 5 oder 10, 15 Euro geben wird.
Ja.
Weißt du? Und mit denen werden auch ekelhafte, schlimme, bösartige Sachen gemacht.
Ja.
Und man geht auch lieber zu denen, weil dem glaubt ja kein, also Polizisten glauben ja keine Suchtkranken oder der Staatsanwalt, was ich meine.
Richtig.
Ja. Und das ist halt das Ding. Ja.
Wie viel hast du bei dem Bacon Hunter, bei der Baconjagd schon?
Keine Ahnung.
Also auch wirklich der Polizei, sag ich mal, übergeben?
Nein, das ist halt das Problem.
Du hast ja schon ein paar Mal die Polizei dazu gerufen.
Ja, korrekt, aber die können halt nicht viel machen, weil die Frau muss ja auch was sagen. Also ich meine...
Reine Versuch reicht nicht, ich muss mal bei der Gesetzeslage nochmal gucken. Reine Versuch, eine Frau anzusprechen und mitzunehmen, ob das nicht
unterstützt. Da muss die Frau aber ja sagen, das stimmt. Also ich meine, dann tut die Frau sich aber auch in Gefahr bringen, dann kriegt sie auch eine Anzeige wegen Prostitution. Das möchte ich A nicht, ich möchte die Frau nicht schaden, die ist schon bestraft genug mit ihrer Sucht und Obdachlosigkeit. Und ja, deshalb kann die Polizei auch nicht so viel dagegen machen. Ich bin mir sicher, dass die Polizei mehr dagegen gemacht hätte, wenn sie die Möglichkeit hätten, aber deren Hände sind auch da gebunden.
Ja, das ist auch eine große Problematik, ne? Weil das hat sich ja so Corona-Zeit nochmal, Straßenprostitution ist ja natürlich nochmal stark angestiegen. Und da kommen wir vielleicht ein bisschen mehr in meinen Bereich eigentlich. Was denkst du, wie viele von diesen Straßenprostitutionen wirklich Suchtkranke sind und wie viele davon mit Menschenhandel zu tun hat? Menschenhandel, Ausbeutung?
Dann 100%.
Wie viel?
100%.
100%?
Ja, also 95%.
Okay. Vielleicht
gibt es da ein, zwei Personen nicht.
Also sagst 5% Suchtkranke, 95%?
Nein, also 95% Suchtkranke und Ausbeutung.
Okay.
Ausbeutung auch mit Zuhälter, die hier aus Rumänien, Bulgarien...
Also die machen sie erst suchtkrank, um dann...
Nein, nein, also es gibt auch nicht suchtkranke Frauen, die anschaffen gehen, aber halt ihre Männer im Hintergrund haben, die halt Druck aufbauen.
Genau.
Ja, die halt auch gezwungen werden auf eine Art und Weise.
Okay, aber du sagst trotzdem reine Suchtkranke, die das machen, um die Sucht zu befriedigen, ohne jetzt...
Die Hälfte.
Ist die Hälfte.
Die Hälfte, die andere Hälfte haben sind nicht suchtkrank, aber haben Zuhälter, haben auch eine Art von Druck. Und ja, davon gibt es 95% da auf der Straße unterwegs.
Das ist schon hart, die Zahl zu hören. Und da brauchen wir gar nicht über die Dunkelziffer zu reden. Ne? Schon die man eventuell nicht sieht, weil man es vielleicht nicht ansieht, aber die ihre Stammleute haben, wo die schon wissen, da und da stehe ich. Was macht denn die, du bist ja täglich im Bahnhofsviertel, was macht die Polizei generell, sagen wir am Jürgen-Ponto-Platz, der Hauptplatz da am Brunnen? Was macht die Polizei da? Fährt sie wirklich dran vorbei und guckt, ob da
was geht? Die wissen, was da abgeht, auf jeden Fall.
Das
habe ich auch oft auch so Interview geführt vor der Kamera im Livestream gefragt, ey, wisst ihr, was hier abgeht? Ja, natürlich wissen wir das, haben die mir auch dann auch bestätigt. Aber die können halt nicht viel machen. Die achten mehr auf die Autos, dass sie nicht falsch parken. Ja, anstatt da halt auf die Frauen oder auf die Männer zu achten, die ja da im Auto sitzen. Und ja, kann man auch, da kann man es ein bisschen verstehen. Wirklich, da sind wirklich deren Hände gebunden. Die müssen da schon währenddessen
Erkrankte erwischen, erwischen. Dass einer einsteigt und Geld übergeht.
Plus noch, dass die Frau noch sagt, ja, das stimmt. Mhm. Also ich meine, und das ist schwierig. Da wirst du mehr investieren müssen, als was du da Erfolge erreichen könntest. Deshalb habe ich es mir als Aufgabe genommen, weil die wissen ja auch, dass die Polizisten nicht viel machen können, dass ich es denn noch schwieriger mache, da unterwegs zu sein und eine Frau mitzunehmen.
Finde ich super. Finde ich super. Wie gesagt, ich werde auf alle Fälle in naher Zukunft mal dazu stoßen. Gerne, definitiv. Und wie ist es, also man sieht es ja immer wieder bei anderen Dokus und so, dass der Bahnhofsviertel natürlich nicht gerne Kameras sieht. Ne? Mhm. Suchtkranken, was ich auch völlig verständlich sehe, dass sie nicht gerne gefilmt werden wollen, direkt ins Gesicht zumindest nicht. Dadurch, dass du auch bekannt bist mittlerweile im Bahnhofsviertel, wie gehen die damit um bei dir?
Ja, bei mir ist gechillt. Das ist ja nicht, dass sie mich als
Bedrohung,
Influencer oder als Kameratourist kennen, sondern als Ex-Dealer, wo der Respekt schon vorher immer schon da
war. Das war meine Frage.
Weißt du, man war immer auf Augenhöhe, man hat immer dieselbe Sprache geredet, man hat mit den Menschen am Tisch zusammen gegessen, man hat zusammen mit denen in ein Zimmer geschlafen. Also man gehört.
So Leute, es gab leider kleine technische Probleme. Die letzten 10, 15 Minuten unseres Gesprächs ist leider nicht aufgenommen worden. Aber nicht schlimm, es wird nächstes Jahr nochmal einen Einzelstream mit Anis geben und einen Einzelstream bzw. Podcast-Folge mit Mo geben. Und ich bedanke mich nochmal für die Gastfreundschaft und für den Kontakt zu Mo im Prinzip und dass wir heute hier deine Räumlichkeiten benutzen durften. Und es ist für euch da draußen zum Jahresabschluss nochmal ein kleines Video. Wir bedanken uns auch bei euch, denn ohne euch wären wir nur halb so gut, nur halb so viel wert, würde es gar nicht existieren. Deswegen, falls es demnächst rauskommt vor Weihnachten, und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn nicht, dann guten Rutsch ins neue Jahr.
Und nicht vergessen, Gesundheit ist das Wichtigste im Leben.
Genau. Und wer Anis nicht folgt, bitte folgen, Mo folgen. Mir folgt ihr ja schon, sonst würdet ihr das Video nicht sehen. Deswegen passt auf euch auf.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast 2 Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.